auf, doch zwischen ihr und den Marmorstufen lagerte ein mürrisches Meer aus Menschen, braun und abgerissen und ungewaschen. »Spatzen«, dachte sie und rümpfte die Nase, obwohl normale Spatzen eigentlich nicht so widerlich standen. Kerser war entsetzt. Qyburn hatte in seinen Berichten die Zahlen erwähnt, doch sie zu hören war eine Sache und sie zu sehen eine ganz andere. Hunderte lagerten auf dem Platz und weitere Hunderte in den Gärten. Ihre Kochfeuer erfüllten die Luft mit Rauch und Gestank. Zelte aus grobem Stoff und jämmerliche Hütten aus Lehm und Holzresten besudelten den zuvor weißen Marmor. Sie hockten selbst auf den Stufen vor den hohen Türen der Septe. Sir Osmond trabte zu ihr zurück. Neben ihm ritt Sir Osfrid auf einem Hengst, der so golden war wie sein Mantel. Osfrid war der mittlere Kettleblack, ruhiger als seine Brüder und häufiger finster dreinblickend als mit einem Lächeln auf den Lippen. Und grausamer ist er auch, wenn stimmt, was man hört. Vielleicht hätte ich ihn für die Mauer auswählen sollen. Großmeister Pucelle hatte sich einen älteren Mann als Kommandanten der Goldröcke gewünscht, einen mit mehr Erfahrung in der Kriegsführung, und einige der anderen Ratsmitglieder hatten zugestimmt. »Sir Osfrid besitzt ausreichend Erfahrung«, hatte sie ihnen gesagt, doch selbst danach hatten sie nicht geschwiegen. »Sie kläffen mich an wie ein Rudel kleiner Terrier.« Mit ihrer Geduld für Pucelle war sie so gut wie am Ende. Er hatte sogar die Kühnheit besessen, ihrem Vorhaben zu widersprechen, sich aus Dorne einen Waffenmeister schicken zu lassen, weil man dadurch möglicherweise die Tyrells beleidigen könnte. »Warum denkt ihr, tue ich das?« hatte sie ihn höhnisch gefragt. »Bitte um Verzeihung, Euer Gnaden«, sagte Sir Osmond in diesem Moment. »Mein Bruder ruft mehr Goldröcke. Wir werden einen Pfad bahnen, habt keine Angst. Dafür habe ich keine Zeit. Ich werde den Weg zu Fuß fortsetzen.« »Bitte, Euer Gnaden«, Taena packte sie am Arm, »die machen mir Angst. Es sind Hunderte, und sie sind so dreckig.« Kersai küsste sie auf die Wange. »Der Löwe fürchtet sich nicht vor den Spatzen. Aber es ist lieb von euch, dass ihr euch Sorgen macht. Ich weiß um eure Zuneigung für mich, Milady. Sir Osmond, wenn ihr so freundlich wäret und mir heraushelfen würdet?« »Wenn ich gewusst hätte, dass ich zu Fuß gehen muss, hätte ich mich entsprechend gekleidet.« Sie trug ein weißes Kleid mit eingenähtem Goldtuch, mit Spitze besetzt und doch sittsam. Es war bereits einige Jahre her, seit sie es zum letzten Mal getragen hatte, und es saß in der Mitte unbequem eng. »Sir Osmond, Sir Merrin, ihr begleitet mich. Sir Osfrid sorgt dafür, dass meine Sänfte nicht zu Schaden kommt.« Manche der Spatzen sahen ausgezehrt und hohläugig genug aus, um sich an den Pferden zu vergreifen. Während sie sich durch die zerlumpte Menge drängte an den Kochfeuern, Wagen und einfachen Hütten vorbei, fühlte sich die Königin an einen ganz anderen Menschenpulk erinnert, der sich einst auf diesem Platz versammelt hatte. Am Tag ihrer Hochzeit mit Robert Baratheon hatten ihnen hier Tausende zugejubelt. Alle Frauen hatten ihre besten Kleider angelegt, und die Hälfte der Männer hatte Kinder auf ihren Schultern sitzen. Als sie aus der Septe getreten war, Hand in Hand mit dem jungen König, hatte die Menge zu einem Gebrüll angesetzt, das man wohl noch in Lannisport gehört haben musste. »Sie lieben euch, Milady«, hatte Robert ihr ins Ohr geflüstert. »Seht ihr? Alle Gesichter lächeln.« In diesem kurzen Moment war sie in ihrer Ehe glücklich gewesen, bis sie zufällig James anblickte. »Nein«, hatte sie gedacht, »nicht jedes Gesicht, Milord.« Jetzt lächelte niemand. Die Blicke der Spatzen waren finster, mürrisch, feindselig. Sie machten ihr Platz, jedoch nur widerwillig. »Wenn sie wirklich Spatzen wären, könnte ich sie mit einem lauten Ruf auffliegen lassen.« 100 Goldröcke mit Stöcken und Schwertern und Keulen werden diesen Pöbel schnell vertreiben. Das hätte Lord Tywin getan. Er wäre über sie hinweggeritten, anstatt zwischen ihnen hindurchzugehen. Als sie sah, was sie dem geliebten Baelor angetan hatten, bereute die Königin sofort ihr weiches Herz. Die große Marmorstatue, die seit 100 Jahren gleichmütig auf dem Platz herunterlächelte, war bis zur Hüfte mit einem Haufen aus Schädeln und Knochen umgeben. An manchen Schädeln hing sogar noch Fleisch. Auf einem solchen saß eine Krähe und genoss ein ledriges Festmahl. Überall schwirrten Fliegen umher.
»Was hat das zu bedeuten?« verlangte Kersey von der Menge zu wissen. »Wollt ihr den Gesegneten bei Elo unter einem Berg Aas begraben?«
Ein Einbeiniger, der sich auf eine Holzkrücke stützte, trat vor.
»Euer Gnaden, das sind die Knochen heiliger Frauen und Männer, die um ihres Glaubens willen ermordet wurden, die Gebeine von Septonen, Septas, braunen und grauen und grünen Brüdern, weißen und blauen und grauen Schwestern. Septen wurden geschändet, Jungfrauen und Mütter von Gottlosen und Dämonenanbetern vergewaltigt, sogar schweigende Schwestern hat man belästigt. Die Mutter oben weint vor Qualen. Wir haben ihre Knochen aus dem ganzen Reich hierher gebracht, damit sie Kunde von dem Leid ablegen, welches der heilige Glauben erdulden muss.«
Kersey spürte das Gewicht der Blicke, die auf ihr ruhten.
»Der König wird von diesen Gräueln erfahren«, antwortete sie feierlich. »Tommen wird euren Zorn teilen. Das ist das Werk von Stannis und seiner roten Hexe und auch das der wilden Nordmänner, die Bäume und Wölfe anbeten.«
Sie hob die Stimme.
»Gutes Volk! Deine Toten sollen gerecht werden!«
Einige jubelten, doch nur wenige.
»Wir verlangen keine Rache für unsere Toten«, sagte der Einbeinige, »nur Schutz für die Lebenden, für die Septen und die heiligen Stätten.«
»Der eiserne Thron muss den Glauben verteidigen«, knurrte ein ungeschlachter Flegel, der sich einen siebenzackigen Stern auf die Stirn gemalt hatte. »Ein König, der sein Volk nicht beschützt, ist kein richtiger König.«
Zustimmendes Gemurmel wurde um ihn herum laut. Ein Mann hatte die Frechheit, Zermerren am Handgelenk zu packen und zu sagen,
»Es ist Zeit für alle gesalbten Ritter, ihre weltlichen Herren zu verlassen und unseren heiligen Glauben zu verteidigen. Kommt zu uns her, wenn ihr die Sieben liebt.«
»Lasst mich los«, erwiderte Zermerren und riss sich los. »Ich höre euch«, sagte Kersey. »Mein Sohn ist jung, aber er liebt die Sieben sehr. Ihr sollt seinen und auch meinen Schutz erhalten.«
Der Mann mit dem Stern auf der Stirn ließ sich davon nicht beschwichtigen.
»Der Krieger wird uns verteidigen«, sagte er.